Mein Segen bringt Frucht, wenn du mich suchst. Das gilt für die Stelle, die ich euch jetzt gleich vorlesen möchte. Wir haben ja heute das Fest Erscheinung des Herrn, oder in den normalen Kalendern steht drei Könige. Und da ist berichtet von Leuten, die ihn suchen und die mutig und stark sind. Also das ist genau das Lied zum heutigen Tag. Matthäus berichtet darüber im zweiten Kapitel. Da heißt es, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten. Du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Also da ist echt was los. Jesus wird geboren und da verändert sich was. Und das ist ja auch so. Das ist eines der größten Ereignisse überhaupt. Wenn wir mal die gesamte Weltengeschichte in einige markante Punkte einteilen, dann können wir sagen, es beginnt mit Gottes Schöpfung und der Schaffung der Welt. Damit geht es immer los. Es endet mit Gottes Vollendung der Welt. Und dazwischen, als die beiden markanten Punkte, Gott wird Mensch in Jesus. Und Gott erlöst die Welt durch sein Kreuz, seinen Tod und seine Auferstehung. Also Weihnachten und Ostern. Das sind aus meiner Sicht die vier Fixpunkte, an denen wir uns auch orientieren können. Das sind die wichtigsten. Und es ist wirklich ein Geheimnis, Weihnachten, was wir da feiern. Genauso wie Ostern. Aber heute gehe ich mal auf Weihnachten ein, weil es ja hier auch beschrieben ist. Und weil wir immer nur ein Geheimnis betrachten können, sonst überheben wir uns. Und das ist wirklich grandios. Wer hätte das sich ausdenken können? Niemand. Wir haben es ja jetzt auch wieder auf dem Wohlenberg gesehen, also wenn die fünf Babys da sind. Ja, das rührt Barbara ganz besonders an, aber selbst den hartgesottensten Mann natürlich auch. Ja, so ein klitzekleines Baby und du denkst dir, so hat Gott in Jesus angefangen. Heidewitzka. Was für ein Geheimnis. Gott wird Mensch. Das muss ich immer wieder neu durchbuchstabieren. Das ist gar nicht zu erfassen. Gott hält sich nämlich nicht auf Distanz. Du musst dir mal diese Dimensionen vorstellen. Wenn immer mal von so Raumsonden und so besprochen wird, das sind Millionen Lichtjahre und weiß ich alles, ja. Und jemand sagte mir, das Weltall dehnt sich noch aus. Ich sage, ist doch schon eh so riesig. Wäre eigentlich nicht nötig. Aber tut's. Das sind gewaltige, naja, überhaupt. Und jetzt überleg dir, der das geschaffen hat, wird Mensch. Also ich kriege das nicht auf eine Nummer, ja. Macht auch nichts. Das Gute an der Bibel ist, dass sie sagt, du brauchst es gar nicht verstehen. Geheimnisse wollen nicht verstanden, sondern angebetet werden. Das ist der Clou. Gott bleibt nicht auf Distanz, sondern will uns nahe sein. Deshalb habe ich mir auch die Jahreslosung vom letzten Jahr noch in der Bibel gelassen. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist der Beter des Psalms 73. Und das Gute ist, dass nicht nur der Beter sagt, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück, sondern dass Gott umgekehrt auch sagt, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Doch gewaltig, ne? Also das möchte ich euch nochmal so auf die Zunge legen, damit ihr es dort zergehen lasst. Ja? Das muss man ja geradezu zu schmecken und immer wieder aufnehmen. Gott will uns ganz nahe sein. Hautnah sozusagen. Es gibt ja dieses Sprichwort, das heißt, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Und das ist irgendwas Bedrohliches. Seiner zieht irgendwas auf und in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Das ist nicht so schön. Aber Gott sagt, wenn er sich die Menschheit anschaut, das ist so, das ist vieles nicht gut. Da ist vieles sozusagen Minus davor. Und Gott sagt, um das zu ändern, bleibe ich nicht auf Distanz, schicke auch keinen Engel und lasse ein Donnerwetter machen, sondern ich gehe da selber runter. Gott kommt gleichsam vom Himmel runter auf die Erde, geht durch dieses Minus durch und verändert es. Vor zig Jahren hat mal der Evangelist Reinhard Bonke so ein Heftchen rausgegeben, vom Minus zum Plus, wo er das beschrieben hat. Weil er sagt, die Sünde ist das Minus vor dem Menschen und Gott kommt von oben, geht da mitten durch die Sünde durch und verwandelt die Sünde in ein Plus. Und das ist Weihnachten. Gott bleibt nicht auf Distanz. Gott kommt auch nicht mal auf Stippvisite hier durch. Gott gründet auch nicht eine Scheinfirma Vater und Sohn, wo er hin und wieder mal die Briefe einsammelt und sich das ganze Gemeckere anhört oder durchliest, sondern Gott wird selber Mensch, um uns ganz nahe zu sein. Das ist Weihnachten. Und das ist das Geheimnis, weshalb sich dann diese Leute hier auf den Weg machen, von denen wir gerade im zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums gehört haben. Und wenn du dir das wieder überlegst, das ist ja voll der Hammer. In einem Krippenfeier haben wir gehört, eben, dass Hirten als Erste waren, die dahin gingen. Sie haben als Erste die Botschaft gehört, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Und die haben es verstanden. Wenn du jetzt hinguckst, Hirten waren die allerletzten im Volke Israel. Völlig verachtet von den Schriftgelehrten, Hohenpriestern und Pharisäern. Warum? Weil sie die Reinheitsgebote nicht einhalten konnten. Klar. Und so wie es bei uns in dem Krippenspiel hieß, die sagten, warum sind alle gegen uns? König David war doch auch ein Hirte. Heute sagen die Leute, haut ab, ihr stinkt. Sie waren wirklich die ganz auf der unteren gesellschaftlichen Ebene. Und zu denen schickt Gott den Engel und die gehen hin. Die gehen hin und finden dann das, was Gott ihnen verheißen hat. Gehen voll Freude wieder weg und erzählen es allen. Grandios. So, und jetzt erleben wir die Zweiten, die hingehen. Kein einziger sonst vom Volk Israel geht hin. Keiner derer, die sicher waren, dass sie wohlgefällig, Gott wohlgefällig lebten, weil sie alle, was weiß ich, wie viele hundert Gebote und Verbote hielten. Das haben die ja wirklich getan, die Pharisäer. Das muss man ihnen zugute halten. Die haben wirklich zweimal die Woche gefastet. Haben die Hirten nicht gemacht. Deshalb sagten sie eben, wir leben Gott wohlgefällig, aber sie gehen nicht hin. Das ist der springende Punkt. Und jetzt kommen hier Sterndeuter aus dem Osten. Also wenn man sich jetzt nochmal überlegt, Sterndeuter, das waren jetzt nicht so Hokuspokus-Leute, ja? Also nicht Leute, die ein Horoskop erstellt haben, sondern zur damaligen Zeit waren Sterndeuter hochgebildete, philosophisch, psychologisch, medizinisch, naturwissenschaftlich gebildete Leute, die auch in die Schöpfung geguckt haben, die auch zu den Sternen geguckt haben und die dann was entdeckt haben. Das waren oft also auch Berater von Königen und reichen Leuten. Erst viel später kam dann dazu, dass das Magier waren oder Sterndeuter, so ein Hokuspokus-Zeugs. Das fing schon gleich in der Apostelgeschichte an, ne? Simon der Magier. Also die haben dann so Kaffeesatzleserei und Glaskugel und solchen Zeugs gemacht, also aus dem Bereich der Magie. Die nicht. Die waren wirklich Wahrheitssucher. So, und auch hier wieder, das würden heute manche aus dem evangelikal-charismatischen Bereich gar nicht so gern hören wollen, auch jetzt mit der ganzen gesellschaftlichen Problematik, das waren also ausgerechnet Mitglieder einer persischen Priesterkaste. Auch das noch. Also man muss sich mal überlegen, die Priester des Volkes Israel, zu denen eigentlich als erstes der Ruf Gottes geht, die machen keinen Fuß vor den anderen. Ich komme gleich noch zurück. Und vom Ende der Welt, der damaligen Welt, kommen Priester einer anderen Religion, weil sie gesagt haben, hier ist in der Schöpfung was passiert, wo Gott eingegriffen haben muss. So, nun rätselt man natürlich bis heute, was war das denn? Im Göttinger Tageblatt stand am Samstag, dass immerhin akademischer Oberrat der Universität Göttingen, Geologe, gesagt hat, ja klar, aus seiner Sicht war das ein Himmelsereignis, aus seiner Sicht ein Komet, andere haben da wieder andere Ansichten. Mein Freund Bernd Müller, der Diakon ist, beschäftigt sich seit seiner Rente auch nur noch mit dem Stern von Bethlehem. Er hat mir alles erzählt, aber ich habe alles vergessen. Ich halte es auch ehrlich gesagt für gar nicht so wichtig, weil ich sage, das Entscheidende ist doch, da wundert mich doch gar nichts, dass dann helles Licht und heller Schein war. Ja, warum denn nicht? Also wenn Gott, eben hatte ich doch gerade noch gesagt, wenn Gott das ganze Weltall mit inklusive Sonne von so und so viel Lumen, Stärke und so, eine ganze Sonne geschaffen hat, ja mei, wenn der Mensch wird, wird er doch da irgend so einen Lichtschweif hinkriegen. Das wundert mich doch nun wirklich gar nicht. Ja? Also manche Leute rätseln, wie kann er das denn gemacht haben? Durchbricht er seine Schöpfung? Nee, Gott bricht nie seine Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Ja? Und von daher sagen auch viele Naturwissenschaftler, klar war da was zu sehen, gar kein Problem. Und klar erwartete damals auch das Volk Israel den Messias. Und das war also auch den anderen Völkern klar, wenn so eine Konstellation, so eine Sternkonstellation in so einer Lichtstärke da ist, dann muss ein König geboren worden sein. So, und jetzt machen diese Mitglieder der persischen Priesterkaste sich auf den Weg und gehen nach Jerusalem, weil dort das Licht sozusagen deutlich zu sehen war. Und was sollen sie sonst machen? Sie gehen in den Königspalast und fragen, wo ist der neugeborene König? So, und jetzt geht der Trabbel los. Ganz Herodes und ganz Jerusalem sind erschrocken, haben Angst. Und Herodes lässt die Schriftgelehrten und alle kommen und sie geben ihm die Antwort. Bethlehem. Und in diesem kurzen Stück sehen wir im Grunde genommen drei Reaktionsmöglichkeiten von Menschen auf das Handeln Gottes und auf seine Gegenwart und seine Nähe bis heute durch alle Jahrhunderte. Die erste ist Herodes, er reagiert mit Hass und Ablehnung. Das zweite sind die Schriftgelehrten, die sind desinteressiert und gehen nicht hin. Und das dritte sind diese drei Weisen, oder Sterndeuter, oder die drei Mitglieder der persischen Priesterkaste, die sich auf den Weg machen, am Ziel ankommen und Jesus anbeten. Also es sind wohlgemerkt Hirten und Mitglieder einer anderen Religion, die Jesus als Erste anbeten. Darüber könnte man jetzt noch manches sagen, tue ich aber heute Abend mal nicht. Ich möchte einfach diese Leute anschauen und gucken, was heißt das für uns? Also erstens ist da Herodes. Herodes reagiert mit Hass und Angst und Ablehnung. Das ist eine Tragik. Und er tut ja nur erst so, aber er will es, das Kind, umbringen. Was war das für ein Typ? Herodes, und das ist wirklich, wenn man sich das nochmal überlegt, das war ein guter Mensch. Viele sagen immer, Herodes ist der Blutrünstigste, der war. Nee, der ist leider zu so einem erst geworden im Alter. Als Herrscher war Herodes eine sehr lange Herrscher dieses Gebietes und er war ein sehr guter Herrscher. Er war der Einzige überhaupt, deshalb bekam er auch den Namen Herodes der Große. Er hat den Tempel gebaut und damit was Großes geleistet. Damit war sein Name immer verbunden im Volk Israel. Er hat wirklich für Frieden gesorgt und für Ordnung, wo vorher das Chaos herrschte. Und wie schwierig das im Nahen Osten bis heute ist, sehen wir ja. Das muss man erst einmal hinkriegen. Ist überall schwierig, aber da ganz besonders. Und er hat es geschafft. Er war auch gut zu dem Volk. Wenn das insgesamt schwierig lief, weil das Wetter nicht so gut war, dann hat er die Steuern gesenkt, damit die Bauern überleben konnten. Als 25 vor Christus eine Hungersnot war, hat er sein goldenes Tafelbesteck und was er Gold im Palast hatte einschmelzen lassen, hat dafür Getreide verkauft und es an die Armen verteilt. Das war Herodes. Bitte? Wo das steht? Ja, nicht in der Bibel, so genau geht die auf Herodes nicht ein, die möchten mehr über Jesus sagen. Aber man kann das nachlesen in geschichtlichen Quellen. Das ist also zuverlässig überliefert. Da haben sogar römische Geschichtsschreiber das aufgegriffen. Und die Tragik war, dass er neben vielem Guten, was er hatte, eine irrsinnige charakterliche Eigenschaft hatte. Und er war von Grund auf misstrauisch und hatte Angst, dass jemand ihm den Königsstuhl wegnehmen könnte. Das war eine fürchterliche Angst, die der Bursche hatte. Wie viele Potentaten heute ja auch. Und das führte dazu, dass er jeden knallhart umbringen ließ, von dem er meinte, er würde an seinem Thron sägen. Deshalb ließ er seine Frau umbringen, deshalb ließ er die beiden ältesten Söhne enthaupten. Deshalb ließ er weitere Kinder enthaupten, weil er immer Angst hatte, die wollen in seinen Thron. Der war sowas von blutrünstig in seiner Älteren, als er alt geworden war. Anstatt den Thron abzugeben, klammerte er sich da dran und ließ jeden umbringen. Das war selbst für damalige Verhältnisse so brutal, ich will gar nicht auf Einzelheiten eingehen, da könnte man noch manches sagen, aber da wird es dann ganz anders, dass selbst der Kaiser Augustus, der auch nicht zimperlich war, über Herodes ganz sarkastisch und abfällig sagte, ein Schwein in der Nähe von Herodes lebt sicherer als seine Kinder. Und das wollte schon was sagen. Das ist der Herodes. Und es war natürlich klar, dass der nicht den neuen König Jesus anbeten wollte, sondern ihn umbringen ließ, was er dann nachher auch versucht hat. Also das ist die eine Sache und das gibt es bis heute. Bis heute. Wir haben heute Christenverfolgungen wie noch zu keinen anderen Zeiten davor. Und es gibt Diktatoren, die lassen Christen knallhart umbringen. Wir sehen es ja jetzt auch im Nahen Osten und vielen Teilen der Welt. Leider ist es nicht nur der Nahe Osten, sondern in Afrika, in Asien, an vielen, Lateinamerika, überall. Also es ist richtig dramatisch und deshalb ist es gut, dass wir immer wieder um Frieden beten. Nun gut, in dieser Gefahr steht von uns niemand, Herodes nachzuahmen. Aber was ist das Ding, wo ich selber auch davon lernen kann, ist, wie gehe ich mit Kritik um und kann ich auch Dinge loslassen? Gerade wenn das Alter vielleicht gekommen ist oder wenn die Zeit einfach mal rum ist. Ich habe immer, wenn ich einen Dienst übernommen habe, auch in der charismatischen Neuerung, einigen vertrauten Leuten gesagt, wenn irgendeiner mal den Gedanken hätte und sagt, der macht es nicht schlecht, aber ein anderer könnte es doch besser und es wäre doch gar nicht mal schlecht, wenn der jetzt mal aufhört. Ich sage, dann sag mir das ganz leise und dann gehe ich ganz leise. Weil ich das vielleicht so gesagt und auch ehrlich so gemeint habe, hat es bisher noch keiner gesagt, aber ich gehe jetzt trotzdem und arbeite die Nachfolger ein, in allen Bereichen. In der Fronleichnamsprozession, Charismatischer Neuung auf Deutschland-Ebene, Caritas-Ausschuss, habe ich schon jemanden gefunden vom Pfarrgemeinderat. Und jeder sagt, Sie sind doch noch so jung. Ich sage, weiß ich, aber ich gebe es jetzt ab. Ich mache das seit 30 Jahren und nun ist gut. Oder ich leite das seit 20 Jahren, ich arbeite jetzt schon seit 4 Jahren den Nachfolger ein und in 2 Jahren wird es der sein. Ich sage, warum willst du denn gehen? Bist du amtsmüde? Nein, ich sage, ich bin nicht müde, ich will das abgeben, solange ich munter bin. Wenn dir der Griffel erst aus der Hand fällt, ist meist die Zeit etwas spät. Und das ist das Ding, kann ich auch loslassen, in allen Bereichen. Für Eltern kann ich Kinder loslassen. Für Kinder auch kann ich die Verantwortung ergreifen. Wir sind ja auch am Woldenberg dabei. Ich mache schon noch das eine oder andere, aber ganz wesentliche Teile habe ich da jetzt abgegeben, dauerhaft. Vorträge hat Waltraud gehalten, hat eine Jugendliche gehalten und immer jedes Mal anders. In der Gesamtleitung Andreas Bartnick. In vielen, vielen Bereichen. Ich bin still im Hintergrund, gebe den einen oder anderen kleinen Hinweis, mache auch das eine oder andere noch, aber viele Bereiche habe ich da auch abgegeben. Und das ist wichtig, dass wir uns nicht definieren von der Leistung und den Funktionen. Ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und Gott liebt mich nicht wegen der Funktionen, sondern weil er mich so gern hat, mit allen Haken und Ösen. Und das Weitere ist, wir sehen bei Herodes, das war ein guter Mensch. Aber wenn du eine vernichtende Eigenschaft hast, kann dir das das ganze Leben verhunzen. Also das gibt es nicht nur bei Herodes, sondern es gibt es bei anderen Herrschern auch. Die waren oft jähzornig. Und etliche von diesen Typen haben im Jähzorn ihre Kinder umgebracht. Ganz fürchterlich. Haben es nachher bitter bereut, aber es war passiert. Tod ist tot. Oder wenn einer unbeherrscht Auto fährt und wie ein Bekloppter über die Straßen rast und dann tödlich verunglückt, dann ist das eine Eigenschaft, die bedroht das Leben. Und da kann man schon immer wieder auch mal hingucken und sich sagen, ein kleiner Stachel, der vergiftet ist und den du nicht rausziehst und desinfizierst, der kann einen in sich komplett gesunden Körper vernichten. Kriegst eine Blutvergiftung und dann kannst du noch so schöne Muskeln haben und noch so gut trainiert sein, du bist hin, du stirbst. Und so war es auch bei Herodes. Er ist im Grunde genommen daran gescheitert. Und das ist so die Herausforderung, die ich auch für mich sehe, immer wieder zu gucken, gibt es da Eigenschaften in meinem Leben, die ich verändern sollte und die ich mit Gottes Hilfe verändern kann. Ich weiß, ich war als Kind jähzornig und dann flogen auch die Fetzen aber gewaltig, wenn es zu einem bestimmten Punkt kam. Ich wollte das nicht mehr haben. Ich habe Gott gebeten, dass er das ändert. Und ich glaube, Christina würde sagen, die letzten 40 Jahre, seit 20, wäre ich nie jähzornig mehr. Das war mit 18, habe ich Gott gebeten, Ende war es, nie mehr passiert. Heute würde ich mir eher den Vorwurf einhandeln, ich bin zu gutmütig. Aber das ist auch keine Tugend, aber immer noch besser als jähzornig. Und kleine Fehler muss man behalten, das macht einen überhaupt liebenswürdig. Also man soll ja nicht perfekt werden, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Eine kleine Macke muss jeder sich behalten und bei mir ist die das halt. Und da muss man einfach zu stehen und dann ist das auch ganz, ganz nett. Also soweit zu Herodes. Jetzt noch kurz zu den Schriftgelehrten, das geht schneller. Die wussten alles, die wussten alles. Die wussten sogar, als sie die Frage bekommen, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Aber? Nee, die wussten es. Aber sie gehen nicht hin. Das ist der Punkt. Sie wissen alles, sie diskutieren. Nun muss man sich mal überlegen, Bethlehem lag 8 Kilometer südlich von Jerusalem. Die hätten also morgens früh um 8 noch ihr Schriftgespräch halten können. Wären dann um 10 Uhr in aller Ruhe nach Bethlehem gegangen, nach knapp gut 2 Stunden wären sie dort gewesen. In einer halben Stunde hätten sie das Kind gefunden, hätten 20 Minuten angebetet, wären um 13 Uhr wieder nach Hause gekommen und rechtzeitig zum Tee zu Hause. Aber sie tun es nicht. Auch ein Herodes, doch irre. Der hätte hingehen können, der hätte einen Diener hinschicken können, der hätte sich aufs Pferd gesetzt und wäre in einer halben Stunde da gewesen. Er tut es nicht. Interessiert einfach nicht. Dass Jesus geboren wurde, wissen sie, aber sie gehen nicht hin. Und das ist eine Tragik. Ja? Für so eine kurze Strecke. Ich habe mich immer gefragt, warum hat Gott denn die Waisen da überhaupt hingehen lassen? Er hätte es auch gleich zur Krippe schicken können. Da habe ich bis letzte Woche immer gerätselt in meinem Leben. Und als ich mit Blick auf heute darüber nochmal nachgedacht und gebetet habe, fiel es mir wie ein Schuppen von den Augen. Und zwar ist es ganz einfach. Wo Gott handelt, bezieht er den Menschen ein. Immer. Das Erste. Und das Zweite, Gott ergänzt die Begabung. Ja, du brauchst, um ans Ziel zu kommen, brauchst du oft mehrere Begabungen. Das kennen wir ja von den Charismen. Und hier ist es auch so. Die drei Weisen, egal jetzt mal, ob es drei oder manche sagen, es waren 12, egal, es war so eine Gruppe jedenfalls. Diese Vertreter der persischen Priesterkaste hatten gesehen, heute muss hier irgendwo ein König geboren worden sein. Aber sie wussten nicht wo. Ergänzend, die Schriftgelehrten wussten wo, aber sie wussten nicht wann. Seit Jahrhunderten warteten sie, das ist ja eine Stelle aus dem Propheten Micha. Vor Jahrhunderten hatte Gott schon durch die Propheten sagen lassen, da und da wird der Heiland geboren, aber er hat ihnen nicht gesagt, wann. Da mussten sie die Augen offen lassen. Und sie hatten die Augen nicht offen, aber diese Vertreter der anderen Religion hatten sie offen. Und wären die zusammengekommen, das wäre grandios gewesen. Stell dir doch mal vor, die Schriftgelehrten, der hohe Priester wären hingegangen und hätten von der Krippe Jesus angebetet. Donnerdürre, wie anders wäre die Heilsgeschichte verlaufen? Aber war nicht. Sie wollten nicht hingehen. Obwohl sie es wussten und obwohl sie erschrecken und obwohl da Leute kommen und sagen, wo ist es denn nun? Sie gehen nicht hin. Und das ist die Herausforderung auch an uns, dass wir wissen, es ist gut, die Schrift zu kennen und es ist noch besser, wenn du sie kennst, sie zu leben. Sonst ist es so, wie Waltraud am Woldenberg in ihrem Vortrag gesagt hat, wenn du Rückenprobleme hast, nutzt es nichts, dass du viele Bücher über Rückenleiden und die Behebung der Rückenleiden machst. Wenn du weißt, dass Rückenschwimmen dafür hilft, solltest du schwimmen und endlich aufstehen und nicht mehr nur Bücher darüber lesen. Theorie alleine nutzt nichts. Das ist die Quintessenz. Und das gilt es auch für uns, immer wieder zu gucken, wo weiß ich was, aber ich setze es nicht um. Ja, und dann ganz kurz, ist ja schon implizit alles gesagt, die Weisen aus dem Morgenland lassen sich leiten, sie holen sich Rat, wo sie Rat holen müssen, und sie gehen hin und beten an. Sie haben nicht gesagt, oh, wenn ihr das wisst, dann können wir ja mal 3 Tage ein Seminar halten über alttestamentliche Prophetien zum Messias. Nee, sie gehen einfach hin und beten an. Und das ist der Punkt. Und das ist die Einladung auch an uns. Und das Zweite, was ich von den Weisen mitnehme, ist, sie sind sehr mobil, auch für damalige Verhältnisse. Sie lassen sich in Bewegung setzen. Und das ist wichtig, dass wir uns immer wieder in Bewegung setzen lassen und uns in Bewegung bringen, wo Gott uns ruft. Also das zumindest habe ich mir vorgenommen, dass ich an mir vielen Orten sein will, wo Gott mich ruft. Das klappt bei weitem nicht immer. Ich glaube, die Hälfte werde ich falsch verstehen und missverstehen, aber den einen oder anderen Punkt habe ich schon verstanden. Und das ist es, dass wir uns da rufen lassen. Und deshalb nochmal, deshalb sagte ich vorhin, ich baue das mit ein. Eine Möglichkeit ist immer wieder auch mal zu Seminaren hinzufahren. Im Februar, das liegt hier vorne gleich, werden Günter Korf und ich wir fahren auf jeden Fall schon mal. Und Waltraud überlegt noch, und da können noch weitere mitfahren. Bis 5 Personen in Günthers Auto, 5 weitere können wir mieten am Bus für ein grünes Auto. Oh, das reibt sich sogar. Also das machen wir. Ja? Und es ist immer gut, sich mal in Bewegung zu setzen und mit anderen, wir haben es hier auch vom Woldenberg zu hören, gehört, zu sprechen, sich auszutauschen. Das ist eine große Bereicherung. Dann ist im Mai das sogenannte Mittendrin, das Deutschlandtreffen in Fulda-Künzell. Auch eine tolle Möglichkeit. Und dann haben wir nochmal im Herbst, liegt daneben auch nochmal ein Seminar, steht immer drauf zur Leitung, aber das könnt ihr alle mit drin. Ja? Es ist kein Anfängerseminar, wo man nochmal Sprachengebet und sonst was erläutert. Da könnt ihr alle mit. Das wird in Obernkirchen sein, zusammen von der GGE, also der Charismatischen Union und der Evangelischen Kirche und von der CE. Also das sind mal so 3 Möglichkeiten und etliche andere liegen da weiter aus. Und überlegt doch mal, ob ihr euch nicht auch mal zu einem dieser Seminare in Bewegung setzt. Es ist immer hilfreich und gut. Also ich komme immer wieder beschenkt wieder. Ich bin wirklich nicht der Reisetyp, zum Leidwesen meiner Frau. Ich bräuchte überhaupt nie in Urlaub fahren. Ich genieße die Vögelchen auf der Terrasse auch. Aber ich fahre auch fröhlich mit, weil ich weiß, Christina möchte auch mal weg. Ansonsten fahre ich aber so viel weg, obwohl ich gar nicht der Reisetyp bin. Ja? Auch auf der Woldenberg. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, zum Woldenberg zu fahren. Nach Weihnachten bin ich sowas von hundemüde, dass ich da eigentlich stille Zeit halten würde vom 28. bis 6.1. Aber Gott segnet mich da immer so, so wie Waltraud es geschrieben hat. Wenn ich anfange, müde zu beten, am Ende bin ich auf jeden Fall erfrischt. Und ich bitte Gott auch, mir dann behilflich zu sein. Also ich hatte wirklich gebeten, also nicht so ein Sauwetter bei der Hinfahrt. Ja, es war dann aber so, wir wachten auf und so dick Schnee. Ich sage, Herr, das war aber nicht vereinbart. Bis gestern Abend waren die Straßen frei. Ich soll da jetzt hinfahren. Wie komme ich da bitte schon auf den Woldenberg mit so hoch Schnee? Und dann war das so wie bei Mose und bei anderen, als wenn Gott still im Gebet sagt, nun reg dich doch nicht auf, ich habe doch gesagt, das geht. Und wir sind losgefahren und da knapp hinter Nordheim waren die Straßen frei. Als wir in Hildesheim ankamen, lag so, glaub so gut wie gar kein Schnee, ne? Gar nichts. Also völlig umsonst aufgeregt. Aber Gott ist dann, wenn du dich bewegen lässt, auch geduldig. Also sag nicht, jetzt sag ja die Faxen dicke, jetzt meckerst du schon wieder. Also ich meckere im Laufe von so Zeiten öfter innerlich. Aber wenn du mit Gott meckerst, macht das nichts. Gott wird deine Antwort geben und dich leiten. Und so möchte ich euch einfach auch einladen und gucken. Also das wäre nochmal ein anderes Thema. Ich bin wirklich am Woldenberg x-mal da, aber ich bin wieder richtig fett gesegnet worden. Richtig, richtig, richtig gut. Und das ist bei fast allen Dingen, wo ich mich rufen lasse, gebe ich was, aber ich bin mindestens so der Beschenkte und den, dem Gott was gibt. Und dazu, diese Erfahrung möchte ich euch auch nahelegen. Also überlegt euch das nochmal und lasst euch von Gott rufen, mit und ohne Stern. Das heißt, wenn Gott dich ruft, ist immer Licht dabei. Wir machen heute mal keine Kleingruppen, sondern wenn ihr aber jetzt sagt, wir wollen los, fühlt euch frei, auch loszuziehen. Wir werden einfach noch einen Moment in Stille uns mal so 5 Minuten jeder für sich nehmen. Und dann schließen wir noch mit dem Gebet. Und ich möchte euch einfach nochmal die Leitfragen geben. Von Herodes her gesehen, wie gehe ich selber mit Kritik um? Kritik, wenn ich kritikfähig bin, werde ich nie an so einen Punkt kommen. Wie gehe ich mit Macht um, mit Verantwortung? Kann ich auch loslassen? Und wie gehe ich mit Dingen um, die mein Leben oder das Leben von anderen gefährden? Lasse ich da in mein Leben auch von Gott reinsprechen und lasse ich das Minus in ein Plus wandeln. Das zweite von den Schriftgelehrten, wie auch von den 3 Weisen. Informiere ich mich, lese ich die Bibel, das ist gut, und lebe ich sie auch und lasse ich mich in Bewegung setzen.